Situation Unreinen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehn, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lohr, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation.
Hallo und herzlich willkommen zur 203. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 18. Dezember 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Jahresrückblicke und Veniere, Contra, Factum, Proprium und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, dass sie natürlich auch mit einem Jahresrückblick bewältigt werden muss, und nachdem der letztes Jahr unentschuldbarerweise ausgefallen ist, gibt es dieses Jahr zum Glück einen, und ich bewältige das Jahr zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Jahresrückblickspartner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Ja, guten Abend, lieber Christopher. Ich grüße dich und beantrage, dass wir sofort in Medias Res gehen.
Vorher musst du ganz kurz erklären, weil wir ja so niederschwellig sein wollen, was passiert beim Jahresrückblick.
Ja, wir bewältigen nicht nur das, was zwischen den Podcasts geschieht, sondern wir bewältigen das gesamte Jahr, indem wir in einer Vielzahl von Kategorien jeweils den, die das des Jahres wählen. Also zum Beispiel, bin schon verraten, Mann des Jahres, Frau des Jahres, all das wird kommen, und nur indem man das nochmal Revue passieren lässt, da kriegt man dann seinen Emotionshaushalt auch für 2026 schon einigermaßen geregelt. Und so geschieht das nach diesem Jahr mit, in dem es viele neue Männer in Spitzenpositionen gab und in dem ohnehin einiges los war.
Wir haben einen neuen Papst,
um mit dem Unwichtigsten zu beginnen.
Ja.
Einen neuen Bundeskanzler.
Ja.
Das
ist krass, dass der erst seit diesem Jahr Bundeskanzler ist. Ne? Weil wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, Friedrich Merz ist schon seit 12 Jahren Bundeskanzler.
Hättest gesagt, er ist ganz am Ende seiner
Amtszeit. Das könnte ja sogar stimmen.
Man weiß es nie. US-Präsident haben wir auch. Das ist ein neuer, alter, guter Mann. Guter Mann im Weißen Haus.
Guter Mann,
Weiß, ob das Weiße Haus am Ende zum Jahresrückblick 2026 noch steht. Ja, einen komplett verwüsteten Gazastreifen. Hamas gibt es immer noch.
Hat sich irgendwie nicht beeindrucken
lassen. Krieg in der Ukraine.
Krieg in der Ukraine gibt es leider auch noch immer.
Ja, schlimm.
Schlimm. So, also fangen wir an. Wie wär's mit, sollen wir mit was Leichtem beginnen?
Wir machen immer abwechselnd. Du darfst jetzt mit einer Kategorie beginnen.
Okay, fangen wir an mit dem ästhetischen Desaster des Jahres.
Sehr gut. Und also der eine beginnt, der andere, wir legen die Regeln hier on the go fest.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Und dann sagt der andere was.
Ja, dann sag mal was.
Ich würde, aber wir hatten es schon, 2020 hatten wir schon das Stadtschloss/das Humboldt-Forum, gilt aber nicht, war schon. Deshalb behelfe ich mir mit Trick und sage, der Tod von Frank O'Gary ist das ästhetische Desaster des Jahres. Frank O'Gary, der Mann, der das Guggenheim in Bilbao, sein bekanntestes Werk, geschaffen hat, der das zweitbekannteste Werk, die Hafengebäude in der Landeshauptstadt Düsseldorf, sehr schön anzusehen. In Prag gibt es noch. Und die Walt Disney Hall in the City of Los Angeles.
Wer kennt sie nicht?
Sehr organisches Bauen. Etwas organisches fürs Auge. Ja. Hast du jemanden?
Das Auge ist mit was?
Was?
Ob ich jemanden kenne?
Was bitte?
Sondern das ästhetische Desaster des Jahres.
Ja, möchtest du da auch einen Vorschlag machen?
Ja, ich würde gerne einen Vorschlag machen. Das bitte. Ästhetische Desaster des Jahres, da müssen wir über den Atlantik gucken. Und es ist dieser Ballsaal, den der Donald Trump da bauen will.
Sehr gut.
Ja, also einmal natürlich, also dass der da die Chuzpe hat, da irgendwie das Weiße Haus einzureißen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Also du kannst, also, und selbst wenn es gehen würde, also das wäre so, als würde man, weiß ich nicht, in Bonn den Bundestag, also den ehemaligen Bundestag.
Ich meine, es wäre fast noch etwas schlimmer, ja.
Ja, oder irgendwo in Bonn wird ja auch das Kanzleramt stehen. Ich weiß sogar, wo es steht, aber also als würde man, mir will das gar nicht in den Kopf. Ich habe am Anfang die Bilder auch gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, das wäre KI oder irgendwie so, ja. Und also dieser Ballroom, der ist ja jetzt auch nochmal teurer geworden. Ich glaube, das letzte Mal, als wir drüber gesprochen haben, war es 300 Millionen US-Dollar. Jetzt soll er 400 Millionen US-Dollar kosten. Ich glaube, der Trump merkt halt einfach, was für ein geiles Vehikel das ist, um sich da Geld in die eigene Kasse zu spülen, aber auch um wahrscheinlich irgendwie, ja, sich Geld durch andere Leute irgendwie zukommen zu lassen, weil das wird ja dann durch Spender finanziert. Also das ist, der Ballroom wäre jetzt meine Prognose, der wird nicht gebaut und der wird einfach teurer. Und das wird dann so ein geflügeltes Wort. So, ich spende jetzt mal auch was für den Ballroom.
Ja. Ja.
Weil ich meine, so gibt's ja auch überhaupt keine Incentive für Donald Trump, da irgendwas bauen. Und der muss tatsächlich, also das Design dieses Ballrooms, muss ja tatsächlich auch wirklich sehr schlimm aussehen.
Ja, ja? Es ist absolut. Es kann gar nichts anderes geben als ästhetisches Desaster außer dem Ballsaal von Donald Trump. Als kleiner Bruder dieses Ballsaals von Donald Trump gibt es ja den Lincoln Bathroom im Weißen Haus. Der Lincoln Bathroom hast du vielleicht auch gesehen.
Der jetzt so aussieht wie eine Todesfalle.
Mit so Pastelltönen Wand bemalt und ja, also recht schlicht, aber irgendwie sehr, wahrscheinlich so whatever, Art Deco oder so. Er einfach wie ein russischer Oligarch, der nicht lesen und schreiben kann, hat der das mit Marmor ausgekleidet, ne, und goldene Wasserhähne reingeballert.
Das sieht auch aus so ein bisschen wie diese, wie heißen diese Autos? Erlkönige. Das gibt's auch manchmal bei so Schiffen in London an der Themse. Liegt doch auch so ein Schiff, das so lustig angemalt ist. Und dadurch kannst du da nicht so richtig die Form erkennen. Diese Erlkönige, das sind ja die Testautos, sieht man manchmal auf der Autobahn so Autos, die so aussehen, als hätten sie gerade einen Verkehrsunfall mit einem QR-Code gehabt, ja. Und das ist halt auch, damit man irgendwie nicht so richtig die Proportionen des Autos.
Yeah.
Und dieses Badezimmer mit diesem Marmor sieht halt tatsächlich, also wenn du dir das anguckst, man sieht überhaupt gar nicht, wo da was ist. Also es ist wirklich, ich würde mich da nicht trauen, in dieses Badezimmer.
Wer weiß, wohin man dann
Todesfalle
erleichtert. Ja, und Todesfalle. Ja. Ganz, ganz schlimm, ne? Also man denkt, es ist jetzt auch so, wenn man irgendwie einen Hummer nimmt und da Kaviar und Gänseleber drauf tut und das Ganze mit Champagner übergießt, ist ja nicht unbedingt ein gutes Gericht.
Ist auch nicht geil. Also, und vor allen Dingen, wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, der Trump hat ja auch noch weitere Kracher da gebracht im Weißen Haus. Also, wo er dann irgendwie an die Türen und so wird dann irgendwie The West Wing geschrieben und so, in so einer billigen Goldlettern. Und dann haben die ja überall ins Weiße Haus so Goldapplikationen hingehängt, die so aussehen, als hätten die da irgendwie, weiß ich nicht, als wäre gerade in der Bastelbedarfabteilung beim Poco Domäne irgendwie Sale gewesen. Und dann, also komplette Katastrophe. Und Dann haben sie auch noch, und das finde ich echt krass, haben sie jetzt, der hat so einen Presidential Walk of Fame irgendwie gemacht. Also eigentlich gibt's da halt irgend so eine Wand, da hängen halt Fotos von den ehemaligen Präsidenten, wie das immer halt so ist. Und dann gibt's jetzt diesen Presidential Walk of Fame, wo die Präsidenten so verschieden hoch hängen. Und weil das nicht gereicht hat, bei Joe Biden hat er das Bild ausgetauscht durch ein Foto vom Autopen, der dann irgendwas unterschrieben hat. Und dann hat er jetzt noch so Plaketten da dran gemacht, wo halt irgendwelche so Gemeinheiten, die er sich ausgedacht hat, da einfach drunter stehen. Also vollkommen derangiert. Wenn ich das vorgeschlagen hätte für eine Serie über das Weiße Haus, hätte man abgelehnt, hätte man gesagt, Lauer, es muss ein bisschen realistisch sein. Es ist eine totale, ja, also je mehr ich drüber nachdenke, nicht nur der Ballroom im Speziellen, sondern diese gesamte Präsidentschaft ist ein ästhetisches Desaster.
Sehr gut.
Und
wir machen weiter.
Man kann, ja, das ist das, was die Aliens in Independence Day, wobei im Independence Day zerstören sie ja das Weiße Haus, da kann ich ja nicht sagen, was sie nicht geschafft haben. Aber ja, also ganz furchtbar.
Gute Maßnahme.
Desaster.
Ja.
So, ästhetisches
Desaster,
jetzt
absolut einstimmig angenommen. PR-Desaster des Jahres.
Boah.
Wir hatten,
PR-Desaster.
Sind halt also, auch starke Titelverteidiger. Wir hatten Armin Laschet, als er noch Kanzlerkandidat war. Wir hatten den Sohn von Christine Lambrecht im Hubschrauber. Wir hatten im Jahr darauf Frau Lambrecht selber mit ihrer Silvesterbotschaft. In diesem Jahr,
aber jetzt, jetzt fällt dir was ein? Nach den Regeln, die du dir gerade ausgedacht hast, da hast du aber nochmal gut gerettet. Weiß ich nicht. Also PR-Desaster des Jahres, wenn du mich fragst, fällt mir spontan als allererstes die neue Bundesregierung ein. So als Gesamtkunstwerk.
Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu breit.
Das ist jetzt zu platt. Ja gut, ich meinte, man könnte Friedrich Merz auch im Speziellen, weil wir haben ja festgestellt,
der muss noch in anderen Kategorien.
Ja, muss in andere Kategorien. Wir haben ja auch Schwachmat/Vollprofi des Jahres. Nein, Ulrich, sag mir bitte, was deiner Meinung nach das PR-Desaster des Jahres ist.
Friedrich Merz nehme ich auf und würde sagen, die Wahlgang Nummer 1 bei der Wahl zum Bundeskanzler.
Das war das PR-Desaster des Jahres.
Ja. Findest du? Nicht so richtig PR. Ich würde noch eben die Stadtbildäußerung nehmen.
Ja.
Aber mehr ist mir auch nicht eingefallen.
Ja, gab es irgendeine Firma, die dieses Jahr irgendwas Krasses gemacht hat? Ich krieg das ja auch alles nicht mehr mit. Also,
na gut,
wir können.
Dann lassen wir es offen.
Wir können schon. Also, ich muss sagen.
Nehmen wir Stadtbild.
Nehmen wir Stadtbild. Stadtbild ist auf jeden Fall PR-Desaster des Jahres.
So, jetzt du.
Definitiv. Jetzt ich. Ja, wir könnten Scheindebatte des Jahres, könnten wir jetzt in dem Zusammenhang auch sehr schnell abfrühstücken.
Ja, meinst du das Stadtbild oder was?
Ja.
Wie war das Scheindesaster des Jahres?
Scheindebatte, nicht Scheindesaster.
Scheindesaster ist auch ganz, ganz besonders klug, ja. Scheindebatte, da habe ich, glaube ich, was. Ich guck mal, Scheindebatte. Da würde ich vorschlagen, so wahnsinnig stark ist es nicht. Diese Zurückweisungsnummer würde ich da vorschlagen. Also der Versuch, Menschen an der Grenze zurückzuweisen und sie noch nicht mal einen Antrag stellen zu lassen.
Sehr stark.
Darüber zu reden, mein Gott, also das ist einfach, das war, ja, da spielt nicht die Musik. Und das ist ein, das ist das, wie man glaubt, irgendwelche Sachen verhindern zu können, indem man ein Exempel statuiert. Und der Lehrer verprügelt einfach mal ein Kind und alle sind still, wie es so häufig vorkommt. Das würde ich als Scheindebatte des Jahres, also die Zurückweisungsdebatte an der Grenze.
Ich gehe halt gerade, weil da finde ich, ist ein guter Kandidat für. Ich gehe gerade durch, worüber wir in diesem Jahr nicht geredet haben. Und wir hatten zum Beispiel auch einmal darüber nicht geredet, ob ein unterernährtes Kind ein unterernährtes Kind ist. Das war im Zuge des Gaza-Krieges. so ein Thema. Weiß ich nicht, ob das Scheindebatte war. Dann
lassen wir es. Machen wir weiter. Jetzt sag du was.
Hatte ich nicht Scheindebatte des Jahres vorgeschlagen? Wir sind heute nicht so richtig mit dabei.
Ja,
ich hatte Scheindebatte, jetzt musst du was vorstellen.
Dann nehme ich mal was, wo ich was zu sagen kann.
Ich kann aber zu Scheindebatte auch gerne noch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass mittlerweile fast jede politische Auseinandersetzung eine Scheindebatte ist, weil ich zumindest das Gefühl habe, dass immer sehr zielsicher am eigentlichen Thema vorbei geredet.
Das gefällt mir ja gut. Alle politischen Debatten.
Im Zuge, ich sag mal so, ich habe das ja hier mehrfach, ich bin da ja mittlerweile so wie so eine Schallplatte, die zurückspringt. Wir hatten das ja hier in diesem Podcast mehrfach angesichts der Probleme, die sich global stellen mit erstarkendem Rechtsextremismus, Trumpismus in den USA, Putin in Russland, China, die sich das alles nur so angucken. Technologische Abhängigkeit von China, ja. Wir haben noch immer die Klimakatastrophe, ja. Angesichts dessen ist das, worum es in Deutschland geht in der politischen Debatte, ob da jetzt, weiß ich nicht, 10 Euro mehr Mütterrente oder Verbrenner aus. Das ist alles so dumm und hat halt auch alles nichts mit Politik zu tun. Und deswegen ist eigentlich alles, worum es in dem... Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile professionelle PolitikerInnen schon so deformiert sind im Kopf, dass die das, was die da machen, tatsächlich für Politik halten. Ja, so.
Ja, finde ich gut, können wir uns darauf einigen. Quasi alles ja. Verbrenner aus, wäre zum Beispiel, was du gerade genannt hast, wäre auch ein starker Kandidat für die Scheindebatte des Jahres.
Ja,
wahrscheinlich.
Ja.
Etikettenschwindel des Jahres, Frame des Jahres. Also Frame im Sinne von negativ, nicht, dass einem was gelungen ist. Ich könnte mal die Vorgänger auch nennen.
Ja.
Wir hatten mal Querdenker, Wutwinter. Ich habe hier allerdings, wir müssen auch umsteigen. Wir sagen, wer die Kategorie nennt, der nennt dann auch jemanden, der Antrag zur Geschäftsordnung nennt dann auch ein Ergebnis. Also der Herbst der Reformen ist für mich der Etikettenschwindel schlechthin.
Der Herbst der Reformen?
Ja.
War das denn der Herbst der Reformen? Oder verwechsel ich den Herbst der Reformen gerade mit dem Herbst der Entscheidungen?
Der Herbst der Entscheidungen war Christian Lindner.
Das war Christian Lindner, ne?
Ja, Herbst der Reformen ist
Der Herbst der Reformen, man merkt ja schon, wie alles besser läuft, ne?
Herbst der Entscheidungen war Lindner. Also Herbst der Reformen ist ein bisschen viel versprochen nach dem Motto, vom ersten Tag im Amt des Bundeskanzlers werde ich. Und dann kommt noch der Herbst der Reformen. Bisschen viel versprochen. Und also insofern, ich hätte auch noch, da ist mir irgendwie komischerweise viel zu eingefallen.
Ja.
Etikettenschwindel, Brandmauer.
Ja.
Sondervermögen. Ja. Bauturbo, Investitionsbooster, da ist sehr viel gelaufen auf dem Gebiet Etikettenschwindel.
Da ist sehr viel Musik drin,
aber im letzten Jahr, in diesem Jahr, das jetzt abläuft, ist besonders viel. Und ja, der Herbst der Entscheidung in der Tat, das war Christian Lindner im September 2024. Auch, sagen wir mal, jedenfalls wohl eher das, was nach hinten losgegangen ist, wie man so sagt. Und ja, und der Herbst der Reform, das war das, was Herr Merz angekündigt hat. Schuldenbremse, ein ganz besonderer, also ein nachweislicher Etikettenschwindel. Gut, ist so ein bisschen Fachbegriff, aber das ist Leute, die jetzt ein Sondervermögen beschließen, was ja jetzt auch, ist ja nicht so, dass es gratis ist. Ne? Das ist ungefähr wie der Unterschied zwischen zahlst du bar oder zahlst du mit Kreditkarte. Also Kreditkarte kostet ja nichts. Ja, long story short, das sind die Ich würde sagen, den Herbst der Reform nehmen wir.
Ich finde das natürlich mit dem Sondervermögen finde ich natürlich sehr gut, weil es ja Friedrich Merz und die CDU war, die die Koalition dann da schlussendlich in die Krise gekriegt haben mit ihrer Klage gegen diesen Klimafonds, der ja, wo ja einfach Corona-Mittel irgendwie umgewidmet worden sind, ja. Und das finde ich schon auch eigentlich ganz geil, wenn man dann das, was man beim anderen noch weggeklagt hat, durchs Verfassungsgericht selber macht, wenn dann auch natürlich ein bisschen anders vom Ablauf her, aber das ist ja dasselbe in Grün.
Ja, ja, bin ich dabei. So, jetzt bist du aber dran.
Ja, ich überlege noch gerade, was ich nehme. Ich frage hier auch nebenbei die KI, was die so sagt. Und es ist witzig, weil weißt du, was bei Etikettenschwindel Google Nein. Gemini vorgeschlagen hat? Hat auch die Brandmauer vorgeschlagen.
Ah, ja,
im politischen Bereich. Ja, was haben wir denn? Non-Pology des Jahres, das finde ich immer gut. Fällt dir da eine gute Non-Pology ein?
Nee, wir sind ja umgeschwenkt, ne? Du, wer es vorschlägt, muss dann auch was liefern. Mir ist nämlich keine Non-Pology.
Ach so.
Außer jetzt das zuletzt, aber das ist so ein Rezenseffekt, nennt man das, glaube ich, wenn man das, was zuletzt geschehen ist, für das Wichtigste hält, dass Friedrich Merz dann zum Stadtbild gesagt hat, ja, der Fehler war, ich hätte früher erklären sollen, wie es geht, was ich gemeint habe. Wo man sagt, also erstmal hast du es ja erklärt, nämlich mit fragt mal eure Töchter, das war noch schlimmer, ja. Also das war noch verfehlter als das Original. Und dann geht die Äußerung, ich hätte es besser erklären sollen, fehl, weil ich hätte was anderes sagen sollen, das wäre richtig als Entschuldigung gewesen.
Aber ich hätte es besser erklären sollen, ist natürlich auch so der Klassiker der Non-Pology.
Ja,
weil übersetzt ist es natürlich, naja, ihr seid halt so doof,
ihr habt es halt nicht verstanden.
Wenn ihr es geschnallt hättet, hätten wir gar nicht hier dieses Problem, ihr Kinder und euer lästiger Hund.
Yeah.
Non-Pology. Yeah. Fällt mir noch was anderes ein? Haben denn Firmen irgendwas Tolles gemacht dieses Jahr? Ach, seit ich Jura studiere, kriege ich ja nichts mehr mit, ne?
Also so, ich finde,
irgendwelche, ja.
Jetzt, es ist jetzt nicht so eine direkte Non-Pology. Es ist der Umstand, dass offenbar das Auswärtige Amt einen Erlass gemacht hatte, wonach das Foto von Johann Wadephul in jeder Auslandsvertretung jetzt hängen soll. Bislang ist es ausschließlich eine Fotografie des Bundespräsidenten. Man dann sagte, ich komme jetzt über den Bundespräsidenten, muss ich kurz innehalten. Und dann wurde gesagt, ja, das ist mit Eitelkeit gar nichts zu tun, zum Zwecke die Verbundenheit dieser Auslandsvertretung, enger an die Zentrale in Berlin heranzubringen. Ja, fand ich jetzt als Erklärung auch sehr, sehr schwach. Und
ja.
Also Non-Pology haben wir nicht so richtig.
Ja, ich finde, ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, also Jens Spahn sprach, als das mit Frauke Brosius-Gersdorf dieses Jahr an die Wand gefahren ist, sprach er in einem Brief an die Fraktion von Mitverantwortung. Was ich großartig finde.
Von Frau Brosius-Gersdorf oder wer ist?
Nein, von seine Mitverantwortung. Also er hatte Mitverantwortung. Und das ist ja schon, dann hat er noch gesagt, er sieht jetzt keine Staatskrise. Ne? So. Das finde ich es auch. Also Jens Spahn ist natürlich auch immer ganz gut. Ist immer ganz gut.
Wir haben ja gleich noch Mann des Jahres als Rubrik.
Ja, Mann des Jahres. Okay, also Non-Pology, kam das jetzt von mir oder von dir? Ich glaube, es kam von mir. So,
deshalb muss ich was sagen.
Ja, sag du mal.
Ich gehe jetzt zu einem der Big Five Clusterfuck des Jahres.
Ja, da wäre ich ja sofort mit.
Achso, du wolltest bist du aber jetzt nicht dran. Du kannst ja dann gleich was sagen. Der Postliberalismus ist meines Erachtens der Clusterfuck des Jahres. Ist nicht erst jetzt entstanden. Er ist aber jetzt zur Blüte gelangt mit dem Orange Clown in the White House, ist also hoffentlich der Höhepunkt erreicht, was ich nicht glaube. Es geht jetzt überall zurück, die Jugend, junge Menschen werden konservativer und finden liberale Ideen eher belastend.
Ja.
Die EU als ja ein sehr liberales, jetzt wirtschaftsliberal auch, aber auch ein kulturell liberales Projekt als Gegenentwurf zu nationalen und nationalistischen Tendenzen, das ist unter Druck und ich finde, der Clusterfuck des Jahres ist der Postliberalismus.
Könntest du noch sagen, was Postliberalismus ist?
Ja, weil, das Ende der, man sagt, es war jetzt die liberale Ära der letzten, je nachdem, wem man folgt, sind es 2 Jahrzehnte, 3 Jahrzehnte und die permanent eine gesellschaftliche Liberalisierung befördert haben. Und dieses Phänomen und diese Tendenz in der Gesellschaft, die wird versucht, die Mehrheit umzulenken in eine autoritäre und dirigistische, autokratisch fundierte Herrschaft weniger und Gehorsam wird als eine Umwertung, eine Umsortierung der Werte. Gehorsam wird sozusagen besser als
Denken.
Die freie Entfaltung zum Beispiel. Oder
ja,
genau
okay.
Das.
Ja. Also du würdest sagen, dass der Liberalismus zu Ende ist oder dass der Postliberalismus gerade
Blüten treibt,
das ist der Clusterfuck.
Ja.
Ja, da, also das ist schon mal eine gute. Ja, nee, es ist ja, wie gesagt, das Jurastudium versaut mich.
Ja, aber du hast auch was Tolles, du gesagt.
Nee, ich weiß nicht, ob ich was Tolles habe. Ich will noch mal was zum Ende des Liberalismus sagen. Ich muss sagen, dass das Liberale es so jetzt diese krassen Gegenbewegungen hat, die meiner Meinung nach auch so ein bisschen daran, dass es im Liberalismus irgendwann nur noch um Wirtschaftsliberalismus ging und nicht mehr um tatsächlich irgendwas inhaltlich. Alles war irgendwie Meta, alles war irgendwie ironisch. Und da hat natürlich der Autoritarismus für viele dann, die so ein bisschen unsicher ist, die Halt brauchen, vielleicht das attraktivere Programm. Also damit will ich das jetzt nicht
attraktiv
sagen,
rein,
dass das gut. Ja, ich will das jetzt nicht sagen, dass ich das persönlich gut finde. Ich sage ja auch, ist klasser Fakt. Aber man muss den Teppich auch ein bisschen verkaufen. Und also die wundern sich ja auch gerade alle, warum ist die liberale Demokratie unter Beschuss? Ja, wenn du Demokratie nur noch irgendwie als, wie hat Angela Merkel das mal so schön formuliert, marktkonforme Demokratie, als sie irgendwie über Deutschland gesprochen hat. Wenn du alles nur noch unter dem Aspekt der Wirtschaft irgendwie siehst, intellektuell würde man wahrscheinlich sagen, unter dem Primat der Wirtschaft, dann schnallen die Leute irgendwann ab, weil es dann um nichts mehr geht. Dann geht es nur noch darum, dass du funktionieren sollst. Und was mir in dem Zusammenhang einfällt, wo wir gerade über Intellektuelle sprechen, und das finde ich tatsächlich so faszinierend zwischen den Rechten und Progressiven, die Rechten, die feiern Leute noch als Intellektuelle ab. Also die Leute, die sie als Intellektuelle abfeiern, sind natürlich keine, ja, wie zum Beispiel dieser Ziegenhirte aus Schnellroda da, ja.
ja, zum Beispiel.
Oder ich habe jetzt neulich irgendwie sowas gelesen, wo dann irgend so eine Website Dieter Nuhr und lauter so komische Gestalten, die dann alle darüber schreiben, warum sie früher links waren und jetzt nicht mehr. Ne? Und das gibt es nicht bei den Progressiven. Das gibt es nicht bei den Liberalen. Da wird Intellektualität nicht mehr abgefeiert. Und
wird etwas verschämt auch behandelt.
Es ist so dieses so, ach ja, komm hier, brotlose Kunst und was willst du denn? Hast du denn überhaupt schon was geleistet? Ja, also es ist so ein bisschen, ich würde mal auf im progressiven und liberalen Spektrum irgendwie attestieren, dass da so eine gewisse Faulheit eingesetzt hat und man sich halt einfach auch mit, weiß ich nicht, neuen Ideen, Konzepten nicht mehr auseinandersetzen möchte. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass wenn du alles nur noch unter dem Aspekt der Konkurrenz betrachtest, dann ist natürlich jeder, der da intellektuell daherkommt und heraussticht aus der Masse, für dich eine Bedrohung, wenn du kein Selbstbewusstsein hast.
Ja, es ist die autoritären, also Postliberalismus meine ich jetzt auch nicht so im strikt wissenschaftlichen Sinne, also der im engeren Sinne jedenfalls nicht, dass so ein paar Theoretiker, die es da wohl gibt, die ich natürlich alle nicht kenne, ehrlich gesagt, sondern auch so als eher breite Bewegung, die bei Einflüsterin des J.D. Vance beginnt und aber dann eben reicht und langt bis zu irgendwelche Erzgebirge, Hohlköppen, die sagen, hier muss mal einer richtig aufräumen. Das ist alles eine Bewegung, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht Mainstream war, die aber dieser Vibe-Shift hin zum autoritären und antiliberalen, zum postliberalen, das ist das, was ich meine. Das gesagt, ist es eben auch strukturell einfacher, eine steile These rauszuhauen und zu versprechen, dass man vom ersten Tag an
ja
allen alles besser macht und nur so ein paar üble Zustände, die wird man am ersten, spätestens am zweiten Tag ausgemerzt haben. Das ist natürlich strukturell einfacher, den Leuten zu verkaufen, als Konzept,
die Komplexität der Welt,
das aus doch mehr als einem Schlagwort besteht. Das muss man, halten wir vielleicht zugute. Gleichzeitig ist es ja auch nicht so hilfreich, wenn man dann versucht, selber mit so Ein-Wort-Gedankengängen, Drei-Wort-Theorien um die Ecke zu biegen und sich verkämpft in irgendwelchen Scheindebatten zum Beispiel. Vielleicht ist das meine Hoffnung, aber da werde ich, Hoffnung des Jahres kommt
ich
ja gleich.
Ich persönlich würde beim Thema Clusterfuck aber auch noch gerne die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf ansprechen, weil ich weiß nicht, wo wir es sonst unterbringen würden, bei Kulturversagen, das ist es, finde ich, auch nicht. Ich habe das in diesem Podcast gesagt, ich muss es an dieser Stelle auch nochmal sagen, da ist wieder was eingerissen. Ne? Also wer wird sich nach dieser Geschichte jetzt noch freiwillig melden für so ein Assignment, ja, für so einen Job? Also klar, träumen da viele davon, mal Bundesverfassungsrichter zu werden. Aber wenn du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, was eine Fraktion im Bundestag vorher beschlossen hat und dann, wie gesagt, Jens Spahn auch zu doof ist, da irgendwie ordentlich
zu liefern,
seine Fraktion zu kontrollieren und sich die CDU-Fraktion allen Ernstes von irgendeiner Hetzkampagne durch irgendwelche komischen neurechten Internetportale da um den Finger wickeln lässt oder beeinflussen lässt, das ist schon alles sehr traurig. Das ist schon sehr, sehr viel Pech beim Denken.
Ja, und ich habe einen Einwand oder vielleicht einen Vorschlag noch nachzulegen.
Ja.
Frauke Brosius-Gersdorfs gescheiterte Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht meines Erachtens ein ganz klares Desaster. Aber ist es ein Cluster-Desaster, beziehungsweise was ist das Cluster-Desaster, der Cluster-Fuck dahinter?
Naja, dass das halt, es erodiert die parlamentarischen Sitten, es erodiert die zukünftige Qualität von BundesverfassungsrichterInnen. Es macht
ich meine nicht, warum ist es schlimm? Was ist das Phänomen, das man mit einem Wort als Clusterfuck beschreibt, dem das zuzuordnen ist?
Das weiß ich nicht. Mit einem Wort kann ich das nicht sagen, dass der Jens Spahn ein bisschen blöd ist. Aber es ist ja jetzt auch nicht...
Okay.
Ich weiß es nicht. Also so kann ich es dir nicht...
Weißt du, es ist Teil des Postliberalismus einfach.
Was? Ja, wir sagen, dass das ein Symptom des Postliberalismus ist. Ja, das ist sehr gut. So, was haben wir denn noch? Wir haben ja immer noch Milliardärin des Jahres.
Ja, ist mir keiner eingefallen, muss ich sofort sagen.
Also es ist ja auch schon so ein bisschen eine Negativkategorie.
Ja, ne? Das haben wir nur eingeführt, weil wir Frau Bezos hatten im Jahr 2020, glaube ich, die ja irgendwie ein paar Milliarden gespendet hat.
Die einzig coole Milliardärin auf der Welt, ja, das stimmt.
Und dann haben wir keinen mehr gefunden. Müssen wir dann auch dann in diesem Jahr...
Also keinen guten Milliardär
vielleicht
mehr.
Vielleicht fällt uns ja bei Schwachmat des Jahres.
Ich gehe deshalb
zur Rubrik Schwachmat/Vollprofi des Jahres.
Ja, ja.
Und da ist Elon Musk ganz vorne.
Ja.
Nicht nur der reichste, sondern auch der bescheuertste Mann der Welt.
Ja, ja, ja.
Und aus zwei Gründen, wenngleich es viele tausend Gründe gibt.
Viele Millionen, ja.
Milliarden Gründe und jeder ist ein eigenes...
Das Schlimme ist, der wird ja jetzt noch reicher, ne? Die SpaceX plant ja einen Börsengang und SpaceX ist im Moment mit irgendwie 1 Trillion US-Dollar. Ich weiß gar nicht, was das in unserem Geld ist.
Eine Billion
Ob das da eine Billion ist, ja. Also Elon Musk ist leider auf dem Weg dorthin, der erste Billionär der Welt zu werden. Das ist alles sehr tragisch und sehr schade.
Billionen Gründe. Und ich möchte zwei nennen, die vielleicht auch schon mehr als nur 11,5 Monate entfernt vorkommen. Das war einmal Doge, Department of Government Efficiency, was ja bis heute jeden Tag wahrscheinlich Tausende von Menschen sterben lässt, die nicht mehr von USAID ernährt werden. Und
ja, also das wird unterm Strich den amerikanischen Steuerzahler mehr Geld gekostet haben als gebracht. Ja,
und ja, deshalb ist er ja auch bei Schwachmat und Vollprofi mit sehr starken Leistungen erwähnt und gewählt. Und zwar einstimmig, scheint mir. Und dann muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass ein Hitlergruß vollzogen hat.
Ja.
Im Rahmen der Inaugurationsfeierlichkeiten. Das hat ihn also meines Erachtens fast schon fürs nächste Jahr auf Platz 1 gebracht. Ja. Er hat keine Milliarde, aber diese Äußerungen von Matthias Döpfner zuletzt, die waren auch ziemlich, wenn er Milliardär wäre, hätte er gute Chancen gehabt in dieser.
Ist er, glaube ich. Also, warte mal, Forbes. Matthias Döpfner war mal irgendwie der 2000 reichste Mann der Welt, so in der Gegend ungefähr.
Ja, das können wir natürlich gleich in Milliarden umrechnen. Aber Elon Musk ist gewählt.
Warte, lass mich das kurz suchen. Doch, Matthias Döpfner, doch, der ist noch immer. Ja, Matthias Döpfners Net Worth ist 1,2 Milliarden US-Dollar und er ist auf Platz 2713.
Ja, also ist noch. Wir verlangen für nächstes Jahr konstante Leistungen, nochmal so einen raushauen wie zuletzt. Mit Schuldkult und solchen Sachen, also ganz, ganz schlimme Sachen.
Das ist diese Radikalisierung im Springer-Bunker, ne? Also ich meine, ich kenne ihn ja persönlich und ich war auch sehr überrascht. Ich habe ihn dann auch irgendwie gefragt, ob noch alles gut ist so, also weil liest sich so ein bisschen komisch. Und es ist nicht, es ist irgendwie... es ist bedenklich, wenn Leute mit so viel Medienmacht dann solche Dinger raushauen. Ich habe mich auch, und das Schlimmste ist ja, ich meine, der Marc Schieritz, der hat ja dann auch relativ schön gezeigt, dass das halt auch inhaltlich, also inhaltlich ist es Quatsch, aber es ist auch faktisch alles Quatsch, ja. Also zum Beispiel, wo er irgendwie sagt, ja, Spanien da im Griff des Sozialismus. Spanien ist von den westlich industrialisierten Ländern mit 3,5% das Land, das 2025 das stärkste Wirtschaftswachstum hatte, ne? Was da sagst, olé, ne? So, und ja, Milliardäre, das tut einfach auch nicht gut, ne? Muss man sagen, Milliardäre tut auch einfach nicht gut, sollte man vielleicht auch mal über einen Deckel nachdenken. Aber Elon Musk, können wir uns gerne darauf einigen. Wer Elon Musk nach diesem Jahr noch immer für einen genialen Menschen hält, ist es selber schuld. Der fällt dann da auf das Framing, ja. Auf das Framing Elon Musks rein. Ja. So,
sehr gut.
So, jetzt muss ich aber gerade noch nachgucken, wie viel BMW-Dividende Susanne Klatten und Stefan Quandt. Ja, sorry, such du mal, mach du mal weiter, ich such das mal raus.
Ja, sehr schön. Dann komme ich jetzt zur Unsinnsäußerung des Jahres, auch genannt Bullshit des Jahres.
Ja.
Wir hatten da Wörter wie Staatsbürgerschaftsverschleuderung von unserem jetzigen Innenminister Alexander Dobrindt und ähnliches. Für mich ist die eine ganz schlechte Äußerung, deshalb auch die Unsinnsäußerung des Jahres von Markus Söder. Und jetzt denkt man schon gleich an 10 verschiedene Sachen. Was könnte es sein? Die letzte Patrone der Demokratie. Das fand ich komplett anmaßend. Also Markus Söder hat gesagt, dass Union und SPD in einer gemeinsamen Verantwortung sind und gemeinsam ein Erstarken rechtsextremer Kräfte zu verhindern haben. Und dann hat er wörtlich gesagt, dies ist tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie. Und das hat er im Februar des ablaufenden Jahres gesagt. Und abgesehen davon, dass die Metapher extrem schlecht aufgesetzt ist, weil die Demokratie tatsächlich nicht durch Waffengewalt, durch Verschießen von Patronen sich bewährt, sondern durch Worte. Und das ist schon deshalb komplett verfehlt und es schafft ein Klima der Angst, der Endzeit. Es ist negativ, wir müssen etwas verhindern, nicht positiv, wir müssen etwas schaffen. Ich finde, es ist eine ganz schlechte Äußerung, sowohl inhaltlich als auch literarisch. Hast du aufgelegt?
Nee, ich habe nicht aufgelegt. Ich höre dir fasziniert zu.
Ja, Punkt.
Was ist jetzt, ja.
Und was hältst du für die Unsinnsäußerung oder auch den Bullshit des Jahres? Stadtbild könnte man natürlich auch hier nominieren, aber
man könnte in viele Kategorien Stadtbild reinmachen. Ja, also es ist, wie gesagt, ich krieg das gar nicht gefasst. Ich wüsste auch nicht, unter welchen Punkt ich das bringe, aber ich habe bei, wie gesagt, vielen politischen Debatten einfach das Gefühl, dass immer, also entweder die Themen, über die geredet werden, halt einfach nicht die Themen sind, über die geredet werden sollte, und wenn über sie geredet wird, das halt in einer Art stattfindet, die halt einfach genau am Thema vorbeigeht, ja, so. Und ja, also Bullshit des Jahres, fällt mir jetzt spontan auch nichts ein über das hinaus, was du jetzt schon gesagt hast.
Ja, dann ist es gewählt. Markus Söder ist Äußerung.
Aber
mir gefällt, wenn ich das kurz sagen darf, dieser rote Faden, den du da spinnst, gefällt mir ganz gut, dass man offen, also im Sinne von gefällt mir gar nicht, dass es so ist, dass es an einer fehlerhaften Themensetzung auch eine fehlerhafte Themensetzung zu bemängeln ist, dass die Diskussion, und wir merken es ja selber auch ein wenig, wie ich selbstkritisch anmerken möchte, das sind viele Einzelaufreger, und dass es gab ja in den letzten 5 Jahren diesen Fokus auf den Klimawandel zum Beispiel, wo es ein großes Thema, wo man auch mal mehr als 2 Tage am Stück sich mit auseinandergesetzt hat, gab. Und ja, während es ja immer noch Sachpolitik, Verwaltung und Durchführung von Gesetzen gibt, ist aber die Diskussion darum völlig zerfasert und auf so, ja, Bits, Bytes, weiß ich nicht, wie die heißen, ein bisschen reduziert. Wir kommen in die nächste Rubrik. Hast du schon eine ausgesucht?
Ich habe aber noch das Update, auf das auch die HörerInnen gewartet haben, zum Thema MilliardärInnen des Jahres. BMW hat dieses Jahr 4,30 Euro per Aktie ausgeschüttet. Das bedeutet, Stefan Quandt mit seinen 27,7% der BMW-Aktien hat 668 Millionen Euro ausgeschüttet bekommen. Und Susanne Klatten mit ihren 22,5% Anteilen 543 Millionen. Und das sind zusammen ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Und ich finde, das ist immer wieder, das sollte man sich jedes Jahr zum Anlass nehmen, angesichts der Debatten, die wir führen, über alles Mögliche, dass Leute mit einem Net Worth von, ich glaube, jeweils so 20 Milliarden Euro, ich finde das allerdings auch interessant, ne? Die kriegen jedes Jahr irgendwie 500 Millionen Euro Dividende und der Net Worth verändert sich nicht signifikant. Ich denke mir so, wofür geben die das Geld aus? Was ist da los? So, muss man denen helfen? Nein, aber also, ja, jedes Jahr zum Anlass nehmen, zu fragen, ja, was geht?
Hoffentlich nimmt ihnen die Erbschaftssteuer nicht zu viel davon weg und gefährdet die Zukunftsfähigkeit des mittelständischen, technologieoffenen Unternehmens.
Und ich erinnere gerne daran, Susanne Klatten hat am 19.06., meinem Geburtstag, und das hat die garantiert extra gemacht, 2019 war das, glaube ich, im Manager-Magazin die in Marmor zu meißelnden Wörter gesagt, wer würde denn mit uns tauschen wollen? Ich, I for my part, ich kenne zumindest eine Person. Der Net Worth von Susanne Klatten ist doch höher geworden. Sie ist jetzt, vor einigen Jahren waren es noch 22 Milliarden, das sind jetzt 28,4 Milliarden. Mein Punkt wäre aber noch immer, dass bei dem Geld, was da reingeht, die eigentlich schon reicher sein müssten. Stefan Quandt 27,4 Milliarden und das ist der 81 reichste Mann der Welt und Susanne Klatten ist die 77 reichste Person der Welt. So.
Ja, vielleicht daran ist daran zu erinnern, dass die Unternehmung der Quandt in 2 Generationen vorher, das ist vieles davon auch aus den unrühmlichsten Handlungen, die von der Menschheit tatsächlich zu verzeichnen sind, stammt. Jedenfalls große Wehrmachtsausrüster und Zwangsarbeitereinsätzer und sonst was. In der Zeit.
Im NS. Ja, nee, und vor allen Dingen, ja, wie gesagt, das ist, jetzt muss ich aufpassen, aber war nicht, war
Frau Quandt war ja mit Goebbels
verheiratet. Wer war denn der Patenonkel? Ja, genau. Goebbels. Ja.
Und Magda Goebbels?
Ja.
Geborene das Quandt. Die war keine echte Quandt, die war zunächst verheiratet mit dem Quandt. Also keine echte, keine gebürtige Quandt.
Gab da.
Keine reine Quandt.
Der ist auch ein schwieriger Nachname. Jedenfalls, die Alliierten haben ja tatsächlich überlegt, den Vater da auch vor Gericht zu stellen in einem dieser Kriegsverbrecherprozesse, über die wir erst in einer der letzten Folgen uns unterhalten haben und haben dann gesagt, hier Warta, das ist wichtig, das brauchen wir, das wäre jetzt blöd, wenn man da brauchen wir zum Wiederaufbau, ist auch generell eine, weiß ich nicht, wichtige Firma, das brauchen wir noch, den können wir jetzt nicht in den Knast schicken oder irgendwie verurteilen. Also das war jetzt nicht, dass die nicht der Meinung waren, dass der nicht vor Gericht gehört, sondern der wurde dann aus eher pragmatischen Gründen verschont. Aber das ist doch auch, ich meine, das ist doch auch ein super Das ist auch ein super Gefühl. Wir erwähnen jedes Mal dieses Buch von dem Holländer da, hier braunes Erbe. Ne? Ja.
Sehr gut.
Großartig. Ja, was kommt als nächstes?
Ich habe eine neue Kategorie, das ist die Schande des Jahres. Ich weiß nicht, ob man das
Schande
das
ist ein super Wort.
In den, ist wirklich eine Schande. Ist natürlich sowas, erst war die Schande, dann die Kategorie in diesem Fall. Und ja. Es ist das gebrochene Aufnahmeversprechen der Bundesregierung für afghanische Ortskräfte. Es tut weh, das zu nennen, weil es ja. Tatsächlich, es ist ja kein Fremdschämen, es ist ja ein Eigenschämen, weil wir sind es ja, du und ich und alle Deutschen, die dafür verantwortlich sind, dass 9. Dezember bekannt wurde, ein Schreiben nach meinen Informationen aus dem Bundesinnenministerium. Und darin heißt es, gerichtet an diese Ortskräfte, die betreut von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Islamabad auf die Entscheidung in ihren Aufnahmeverfahren warteten, erhalten die ein Schreiben. Nach einer weiteren ausführlichen Prüfung wurde festgestellt, dass, anders als ursprünglich angenommen, keine Grundlage besteht für die Zusage einer Aufnahme in Deutschland. Und dabei geht es um eine, nach meinen Informationen, dreistellige Zahl von Personen. Und es wird auch wieder ein Exempel statuiert und es sind insgesamt rund 2000, die zu Zeiten der Tätigkeit der sogenannten internationalen Gemeinschaft in Afghanistan dort Dienste geleistet haben, exponierte Stellungen eingenommen haben, durch die sie sich gefährdet haben gegenüber talibanösen Kräften. Und dann hat man gesagt, ihr könnt jetzt ruhig mal für uns übersetzen. Die Taliban hassen euch und hauen euch den Kopf ab, wollen euch den Kopf abhauen oder die Hand oder beides. Aber keine Sorge, ne? Wenn es hier vorbei ist, könnt ihr zu uns kommen. Und dieses Versprechen, da sagt man jetzt, wisst ihr was, das ist nicht. Und das ist peinlich, das ist schändlich, das ist mies. Und es ist auch aus praktischen Gründen natürlich ganz schlecht, wenn man es gibt so Sachen, die macht man nur einmal und dann macht man sie nicht wieder, ne? Weil einem keiner mehr glaubt. Und dann kannst du, wenn man seine Quellen preisgibt als Journalist oder so etwas oder mal so beim Gericht eine Zusage gibt, die man dann nicht einhält. Kann man einmal machen, zweiten Mal halt nicht. Ne? Was man sagt, der Mandant hat das Geld schon hinterlegt. Ich habe jetzt die Quittung nicht und hat das doch nicht hinterlegt.
Es ist.
Ist eine echte Schande. Hoffentlich haben wir im nächsten Jahr diese Kategorie nicht besetzt.
Es ist vor allen Dingen so kleinlich, ne? Es ist so kleinlich. Also ich finde, die Gegenüberstellung finde ich geil. Also wir reden auf der einen Seite darüber, zwei Leute bekommen 1,2 Milliarden Euro für Dasein, ja? Also einfach, weil sie da sind. Das ist okay, aber wo vielleicht das persönliche Rechtsempfinden sagen würde, sollte man mal drüber nachdenken. Aber Leuten, denen man vorher schon versprochen hat, dass sie kommen können, dann das Messer in den Rücken zu stecken und zu sagen, Elebatsch, doch nicht. Vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, wir haben den 300.000 Mitgliedern oder Bewohnern der afghanischen Provinz yada yada versprochen, sie dürfen alle nach Deutschland ziehen. Hupsi, das war ein Schreibfehler.
Alle nach Böblingen.
Wir haben nicht 300.000 gemeint, sondern 300. Ja. Aber die Zahl der Menschen, um die es da irgendwie geht, das ist ja in the grand scheme of things, wie es so schön heißt, ist es ja ein statistischer Rundungsfehler. Ja. Also, und dass du da Also, dass die da nicht über ihren Schatten springen können und diese Leute, und das Geilste ist, diese ganzen Politiker, die das machen, wenn denen selber sowas passieren würde, dann wären die natürlich empört, ne?
Und das noch zu Recht.
Dass man da wortbrüchig wird und so, ne. Das ist, ja, so machst du dich auf der Welt, auf der Weltbühne, machst du dich irgendwie lächerlich. Und da guckt natürlich dann jeder irgendwie dreimal. Ich meine, gut, wenn ihr jetzt mal angenommen, die Bundeswehr wird jetzt in sonst wo stationiert, die werden dann nicht googeln, hält die Bundesrepublik ihre Versprechen ein oder so. Aber es ist halt einfach peinlich. Es ist aus sich heraus peinlich, man sollte es nicht machen. Und wenn wir gerade beim Thema Schande sind, ich finde, das Herumeiern bei der Ukraine, durch Deutschland, aber auch die EU, das ist auch eine Schande. Also wer im Jahr 2025 in Bezug auf den Ukraine-Krieg noch nicht den Schuss gehört hat, dem kann man auch wirklich nicht mehr helfen. Ja? Und Merz großspurig, ja, wenn ich Kanzler bin, dann gebe ich denen einen Taurus. Ne? Darum geht's gar nicht mehr. Und dann danach natürlich so, oh ja, actually ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig mit Taurus. Ne?
Ja, Taurus, auch schöne Scheindebatte. Ja.
Es ist... Die Ukraine ist ja selber mittlerweile in der Lage, einfach aus Not, weil ihnen das nicht verkauft wird, mit Drohnen bis tief in Russland rein anzugreifen. Und die Strategie, die da verfolgen, nämlich den Russen den Geldhahn dadurch abzudrehen, dass man da die Ölinfrastruktur in die Luft jagt, die geht ja auf. Also die russische Wirtschaft ist ja in den Knien. Das Land ist ja kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Und da muss man halt den Druck erhöhen und nicht niedriger machen. Und
gut, also zwei Schanden des Jahres. Wunderbar. Oder nicht wunderbar.
Ja, du bügelst da so drüber.
Ja, es gibt viele Kategorien, die zu bearbeiten sind.
Es ist enorm. Ich verstehe auch nicht, wie 3 Jahre, nachdem dieser Krieg begonnen hat, wir den nicht irgendwie jeden Tag 50.000 Artilleriemunition geben können oder so. Weil wir anscheinend gesagt haben, ja, wir bauen jetzt die Produktionskapazitäten auf, aber anscheinend doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es, dieser ganze Ukraine-Krieg und dass wir das alles so zulassen, es ist tatsächlich auch, ja, eine Schande. So.
In der
Jetzt
Tat.
Jetzt darfst du wieder.
Ja. Verstorbener des Jahres.
Papa Francesco.
Ja.
Oder ist er schon letztes Jahr gestorben? Nee, der ist dieses Jahr gestorben.
Ich glaube, er ist dieses Jahr gestorben. Ist ein bisschen schwierig, weil vorletztes Jahr war es Benedikt. Nee. Ja, doch. Gut, der war aber nicht mehr Papst, ja.
War das nicht dann diese Doppel... Diese komische Doppeldings?
Nee, Papa also, Emeritus war der. Das gab's noch nie. Ja, vorletztes Jahr Matthew Perry, der war natürlich unangefochten. Ich habe aber für dieses Jahr auch noch das hat mich wirklich etwas getroffen, weil ich dachte, der lebt ewig und bleibt auch so und flüstert den Pferden etwas ein. Und Robert Redford hat uns verlassen.
Ja. Da muss ich ehrlicherweise aber auch sagen, dass ich...
Findest du nicht so schlimm?
Es geht ja nicht um schlimm, aber ich hatte gedacht bei Robert Redford, dass er schon tot war.
Deshalb hatte ich gedacht, er lebt ewig.
Weil der hat ja auch, wie mittlerweile jeder Hollywood-Star, eine Rolle im Marvel Cinematic Universe gehabt. Und sein letzter Auftritt war hier bei diesem Avengers Endgame. Und als ich diese Szene, wo er dann da vorkam, gesehen habe, war ich tatsächlich ein bisschen schockiert. Weil man das Gefühl, also weil Robert Redford so drüber war, dass man das Gefühl hatte, er könnte buchstäblich jeden Moment in dieser Szene sterben. Und zwar nicht, weil das Teil der Handlung ist, sondern weil er einfach so, ja, ich weiß nicht, was der hatte, ob der krank war, ob der einfach alt war. Deswegen hat es mich gewundert, dass Robert Redford überhaupt noch lebt.
Ja, aber Robert vielleicht Redford. Als noch eine Ehrennennung. Gerhard Baum ist auch von uns gegangen in diesem Jahr.
Gerhard Baum, ja.
Damit ist, glaube ich, die FDP endgültig nichts mehr wert.
Gerhard Baum war ja immer noch so das liberale Feigenblatt, so dass
wo
man
die Leute dann so sagen, wenn die FDP
Gerhard Baum und Burkhard Hirsch. Ne?
Ja, sehr schön. Dann nächste Kategorie, Frau des Jahres.
Frau des Jahres. Ach so, ja, diesmal bin ich vorbereitet. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Sanae Takaichi.
Die erste Ministerpräsidentin von Japan.
Die erste japanische Ministerpräsidentin.
Ah, schön. Gefällt mir sehr gut.
Wobei ich das Gefühl habe, dass das wieder so eine Sache ist, ah, oh shit, der Laden ist gerade so an die Wand gefahren. Komm, da kann das auch mal eine Frau machen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt auf einmal in Japan der Feminismus ausgebrochen ist. Ich wage es zu bezweifeln. Aber was ich da irgendwie ganz sympathisch finde, die scheint tatsächlich Heavy Metal Fan zu sein oder so. Also es war entweder Punk oder Heavy Metal.
Das ist jetzt natürlich wieder typisch maskulin, sie zu loben wegen irgendwelcher Eigenschaften außerhalb ihrer Kernkompetenz.
Nee, es geht einfach darum, dass ich auch, wenn Friedrich Merz Metal-Fan wäre, das erwähnen würde oder erwähnenswert halte, weil ich
Friedrich Merz
also bei Metal, weil Metal und Politik, dass wenn man da so ein Venn-Diagramm machen würde, das so aus zwei Kreisen besteht, wäre ich mir noch nicht mal sicher, ob die Kreise sich überhaupt treffen.
Nein.
Und sie war sogar in einer Band, ja?
Ja, die ist komplett akzeptiert,
Gut. Sie wird Iron Lady genannt, weil sie
Iron Maiden
Schlagzeugerin. Sie war Schlagzeugerin in einer Metal-Band. Während ihrer Universitätszeit in Kobe war sie die Schlagzeugerin einer Heavy-Metal-Band, die vor allen Dingen Covers gespielt hat von Deep Purple und Black Sabbath. Und sie hat noch immer ein elektronisches Schlagzeug. Also ich glaube, das ist natürlich total gut, wenn du Premierministerin
das
bist.
Das könnte helfen abends, ja.
Das könnte helfen, dass du dann mal, also sie hat wohl in ihrem Amtssitz ein elektronisches Schlagzeug. Genau, und sie hat auch in Interviews gesagt, dass sie da draufhaut, um ein bisschen Dampf abzulassen. Ja, genau. Sie mag Iron Maiden, Deep Purple und die japanische Metalband, von der ich jetzt aber nichts weiß, die ich mir nach diesem Podcast aber mal anhöre, X Japan.
Das klingt sehr gut, das klingt sehr gut. Haben wir einen Mann des Jahres? Ich habe keinen.
Ja.
Hast du einen?
Ein Mann des Jahres, mir fällt gerade mit nichts ein. Also ja. Männer sind...
Dann wird es einfach
auch okay,
Person
wenn wir mal,
des Jahres.
Wenn wir mal Männer, wenn wir vorher immer mit den Frauen so viele Probleme hatten, dass wir mal einfach, also ich wüsste auch nicht, im Negativsinne gibt es natürlich extrem viele Männer des Jahres.
Ja, aber das gilt hier nicht. Das ist also schwache Maat,
so kannst
du nicht
nennen. So ein positiver Mann des Jahres, so ein Mann, wo ich dieses Jahr gedacht habe, ach Mensch, das ist ja toll, dass der da ist. Nee.
Ja, gibt's nicht. Nee. Dann ist das halt auch nicht. Nee. Man muss ja nicht jedes Jahr einen wählen. Und wird auch immer schwieriger.
Ja.
Sehr schöne Nichtwahl. Ja, dann haben wir gar nicht mehr allzu viel. Hast du noch was?
Ja, mal gucken.
Buch. Hast du ein gutes Buch gelesen?
Ich lese im Moment nur.
Also nein.
Lehrbücher. Ich lese im Moment nur Lehrbücher, deswegen nein, ich habe kein gutes Buch gelesen, auch wenn ich sehr viel lese. Ja, was war denn das gute Buch, was du dieses Jahr gelesen hast?
Ja, ich hätte es in so vielen Kategorien, zum Beispiel auch bei Zahl des Jahres und sonst wo untergebracht. Und beim vorletzten Mal haben wir lange drüber geredet, 80 Jahre Beginn des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses. Aus diesem Grunde habe ich gelesen von Heidegger, hat sie nicht mit CK, Heidegger Leb, der Nürnberger Prozess, kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist eine der, also bestimmt die flüssigste Darstellung und sehr, sehr, sehr gut, lange nach dem Wort gut gesucht. Und Kiepenheuer und Witsch, Taschenbuch, 30 Euro, toll, ganz, also man versteht so unendlich viel und sieht die Funktionsweise des Nationalsozialismus in einer Weise, es ist sozusagen begleitetes Quellenstudium und das habe ich so als ganz, ganz großartig. Das ist mein Buch des Jahres.
Was waren denn deine Takeaways?
außer nie wieder, waren die Takeaways vor allem die ganz viele, aber ich fange mal mit denen an, die mir als erstes einfallen, die unglaublich noble Verhandlungsführung durch einen britischen Richter, die unglaublich zivilisierte Methodik und Praxis der US-amerikanischen Justiz, der US-amerikanischen Militärs, die mit einer so unendlich großen Würde dort agiert haben, die Verteidigung tatsächlich von Dönitz durch einen Rechtsanwalt Kranzbühler, die dem Dönitz den Kopf gerätet hat. Ja. Das Verteidigungsverhalten von Albert Speer, der sich sehr geschickt und wahrscheinlich zu Unrecht aus der Affäre gezogen hat. Ich bin jetzt bei so Details. Dann ja. Fritz Saukel, ein eher unbekannter Nazi, der für mich als Strafverteidiger hat der einen sehr, sehr auffälligen Fehler begangen.
Und zwar trug
der während der gesamten Hauptverhandlung, glaube ich, während der gesamten Verhandlung trug der ein Hitlerwärtchen.
Nein.
Das war unglaublich.
Nein.
Und das war Fritz Saukel. Und ja, die Kreuzverhöre, die Rolle, die Göring da eingenommen hat, wie der versucht hat, schon beim Guilty, Not Guilty Plea hat er gesagt, ich möchte jetzt erstmal eine Rede halten. Und dann hat der Vorsitzende gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Und dann hat er sich da reingefügt, die Zeugenaussage von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz. Und also ein wahnsinniges Ding. Also, wenn ich nur eine wählen darf als Take-Home-Message, dann ist es der zivilisierte Umgang, von dem die führende US-Politik so weit entfernt wie lange nicht ist, der zivilisierte Umgang mit dem absoluten Zivilisationsbruch und der Glaube an die Macht des Rechts, der damals herrschte und was jetzt in Zeiten des schwelenden Postliberalismus in größter Gefahr ist. Also ganz, ganz große Nummer.
Wir haben ja noch immer Gegenstand Technologie. Da würde ich ja noch sagen, Ist noch immer KI, ne?
Ja, noch also, immer KI.
Weil das wird ja immer krasser. Und es hört auch nicht mehr auf. Und ich finde es persönlich sehr bemerkenswert, dass also so wenig darüber geredet wird, was KI eigentlich ist. Wahrscheinlich, weil natürlich auch die Unternehmen, die das bauen, ein sehr großes Interesse daran haben, zu sagen, ja, es ist nur ein Tool, es ist nur Statistik und da sollte man nicht zu viel reininterpretieren. Aber ich finde, mit so einer rein mechanistischen Erklärung wird es doch sehr schwierig zu erklären, was da genau abläuft, weil es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also auch beim Jurastudium hilft es extrem. Also da sieht man dann zum Beispiel schon mal ganz konkret, wie krass KI jetzt zum Beispiel das Studium da transformieren kann. Ne?
Ja.
Weil die Hilfe, die ich da jetzt bekomme, die wäre früher wahrscheinlich unbezahlbar gewesen. Weil ich kann da jederzeit irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie sage, boah, kannst du mir das mit der Stellvertretung, oder Stellvertretung ist ja eigentlich einfach, aber hier, im Moment mein Favorit, wo ich immer durcheinander komme, ist, ob es eine Schickschuld ist, eine Bringschuld oder eine Hohlschuld. Und also da muss ich sagen, und da kannst du dann halt einfach Google und auch ChatGPT halt fragen und du musst dich natürlich ein bisschen auskennen, weil manchmal laufen die da auch gerne in die Fehler, in die Fallen rein, die da zum Beispiel in den Aufgaben gestellt werden. Ja, daran sieht man auch sehr schön, wie unlogisch diese Übungsfälle immer aufgebaut sind, wenn die KI da so brutal dran scheitert, weil sie ja, es nicht checkt.
Schöner Punkt. Ich bremse so ein bisschen Schilderung vom Jurastudium gerade, versuche ich einzubremsen, indem ich kurz sage, insofern auch sehr interessant, ist, dass ich tatsächlich als Gegenstand Legal KI, Gegenstand des Jahres Legal KI, genannt habe, was zweischneidig ist, weil das, was bislang an spezifisch juristischen KI-Angeboten gesehen habe, sei es von Libra, Noxtua, vom Beck Verlag, dann so kleinere Anbieter, das war unter dem Gesichtspunkt wie legal, wie Rechtswissenschaft, wie Jura bezogen das ist, war das recht enttäuschend. Aber es bleibt gleichzeitig als Tool und als Technologie gerade für Jura, also absolut bahnbrechend. Und das ist absolut bahnbrechend. Und es zeigt sich natürlich, weil die Rechtswissenschaft, wenn man sie denn überhaupt als Wissenschaft bezeichnen will, ist eine reine Hermeneutik. Und niemand kann das eigentlich besser als die KI. Und ich kann dazu berichten, dass wenn das auf Fachveranstaltungen in etwas größerem Kreise diskutiert wird, größte Skepsis in der Generation 50 plus oder 40 plus, würde ich sogar schon sagen. Andere melden sich da ja gar nicht zu Wort. Ne? Da hast du auch nichts zu sagen unter 40. Da lächeln die alten Hasen und die wenigen alten Häsinnen lächeln da nur müde. Und jetzt sagen die, KI, ganz furchtbares Teufelszeug, wir brauchen ja Menschen, Richter, Vorbehalt. Alles nicht ganz falsch. Es sind normative Entscheidungen, die man da treffen muss, wo man sagt, also das möchten wir einer KI doch nicht überantworten und wo man sagt, ist vielleicht doch gar nicht so falsch. Und was da sehr interessant in den Diskussionen ist, dass immer auf der einen Seite KI genommen wird und das wird dann gegenübergestellt zu einem absolut idealisierten Richterbild, wo man sagt, ja, Moment mal, also hier die Urteilsfindung, da muss man doch mit aller menschlichen Intelligenz dran gehen und mit Empathie und das kann doch eine KI gar nicht. Und es wird in der Diskussion zumeist nicht angestellt der Vergleich eines irgendwie gearteten Massenvorganges, wie zum Beispiel der Beantragung von Strafbefehlen oder der Behandlung von Durchsuchungsbeschlussanträgen durch die Staatsanwaltschaft oder Verkehrsdelikten oder Ähnlichem. Das wird halt nicht gegenübergestellt. Und man muss tatsächlich sagen, dass absolut bahnbrechend, dass also Leistungen, mit denen zumal Großkanzleien so im Kontext von Unternehmensübernahmen Milliarden gescheffelt haben, wo man dann irgendwie so 50 Prädikatsexamensleute in einen Konzern geschickt hat, die jeden Tag da 10 Stunden gesessen haben und irgendwie Akten gewälzt haben. Es geht halt nicht mehr, weil das die KI jetzt in einer halben Stunde regelt. Absolut ein Riesending für alle, aber für alle Rechtsanwender erst recht. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Berufe wie Friseure und Masseurinnen, das wird es wahrscheinlich erstmal nicht gefährden, aber ansonsten die KI schafft sie alle ab. Und ich warte darauf, dass es einfach ich weiß nicht, ob das du kennst besser aus mit vielen technischen Einzelheiten da, dass es einfach so ein bisschen in Richtung der AI-Agents mehr geht. Bislang ist vor allem die Textproduktion ganz großartig. Die Automatisierung, intelligente sozusagen Gestaltung von Vorgängen, Dinge zuzuordnen, also sozusagen umgekehrt. Das klappt noch nicht so gut. Ich träume natürlich davon, dass dieser ganze diese ganzen Vorgänge, Sachen irgendwo hinzuzuordnen und so. Es ist alles Buchhaltung, die ich glücklicherweise nicht mache, aber da könnte man dann auch durchaus Ressourcen anders einsetzen. Da wird es sehr viel geben.
Sagen wir mal so, wenn das so weitergeht, wie es im Moment ist, und ich sehe jetzt keinen Grund, warum es nicht so sein sollte, das muss man ja sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. ChatGPT ist jetzt 3 Jahre alt, ja. Und KI hat schon alles einmal komplett auf den Kopf gestellt. Und vorher war es für mich persönlich immer so ein Tool zum Arbeiten, Sparringspartner, um über Sachen zu diskutieren, aber auch einfach um Texte gegenzulesen und so. Jetzt beim Studium, ich weiß gar nicht, ob man für so eine Form der Nachhilfe, ob es sowas überhaupt gibt. Und wenn es die gibt, dann kostet sie wahrscheinlich mehrere tausend Euro im Monat. Und also das, finde ich, ist extrem krass, dass die, und vor allen Dingen das Absurde ist ja, es ist ja nicht so, dass Google Gemini zum Beispiel, Gemini kann es ein bisschen besser als ChatGPT, es ist ja nicht so, dass Gemini jetzt spezifisch aufs BGB trainiert worden wäre.
Es kann das einfach.
Oder auf Strafrecht.
Es kann das einfach.
Und das ist ziemlich krass. Also ich mache es ja in der Vorbereitung so, dass ich dann die Slides, wenn die Professoren die vorher hochladen, haue ich die Slides bei Gemini rein, sagst so, okay, fassen wir mal zusammen, worum geht's heute in der Vorlesung? Dann schlägt es von sich aus vor, ja, sollen wir jetzt mal die Übungsfälle, die da heute in der Vorlesung drankommen, machen? Das ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen, das ist, was ChatGPT da sagt, beziehungsweise was Gemini dann da sagt, es ist on point. Ja, also das ist krass. Und zum Thema, wie könnte man die KI, sag ich mal, in so Prozessen einsetzen, kann ich auch berichten. Als E-Autofahrer hab ich ja das konkrete Problem, dass sehr oft Autos auf diesen Parkplätzen draufstehen, die dann nicht laden und dann diese Parkfläche wegnehmen. Da habe ich den Anzeigenprozess mittlerweile komplett automatisiert. Da lade ich nur noch das Foto hoch und sage, wo die Säule ist, und dann schreibt mir ChatGPT die Anzeige. Das ist ganz geil. Da habe ich dann in 30 Sekunden jemanden angezeigt, der da auf so einem Parkplatz parkt.
Ach, herrlich.
Jetzt merke ich gerade, dass ich so ein bisschen klinge wie der Blockwart des Jahres. Ich mache es bei anderen Sachen ja auch nicht. Aber bei diesen Elektro-Ladeplätzen, da ist es wirklich scheiße.
Gut.
Ja, nee, also Technologie des Jahres, Kulturtechnik des Jahres, haben wir da noch was?
Ja, ich würde sagen, wie immer, wir hatten es allerdings noch nicht.
Ruhe bewahren.
Kulturtechnik des Jahres ist einfach gut essen. Und
ja.
Das verändert vieles. Das macht einen glücklich. Da muss man mehr Wert drauf legen. Dann geht es auch allen besser. Ich glaube, diese Nachricht geht auch insbesondere so ins Erzgebirge und zur Region. Ja, wenn ihr ein bisschen gut essen würdet, dann kommt auch mehr Freude auf im Leben. Kulturtechnik des Jahres. Und sonst Tee trinken. Das hilft auch noch. Und ansonsten ist jetzt, muss man dann irgendwie so einen aktuellen Anlass finden. Was richtig aktuell ist, was im letzten Jahr als Kulturtechnik aufgekommen wäre, haben wir meines Erachtens nicht. Es bleibt im Persönlichen. Und Impulskontrolle hatten wir mal als Kulturtechnik des Jahres, als wir so sauer auf Christian Lindner waren. Aber Impulskontrolle ist natürlich nicht, dieses Jahr ist immer ganz wichtig, ist immer wichtig. Aber auch Impuls loslassen. Ich habe einen Lieblingsbegriff, weil für Lieblingswort hat es nicht gereicht. Lieblingsbegriff des abgelaufenen Jahres, literarisch wie inhaltlich, meines Erachtens sehr, sehr gut, von Robert Habeck, fetischhaftes Wurstgefresse. Das hat mich sehr, hat mich sehr inspiriert, und es ist auch hier in vielen Kategorien, steht es im Hintergrund, klingt es so, bildet es den Basso Continuo sozusagen. Das ist keine Politik. Das ist einfach nur blöd, und das ist völlig falsches Thema, völlig daneben, sich abzufeiern dafür, dass man irgendwie sich, obwohl keiner es verbietet, den Leberkäse nicht verbieten lässt. Das ist komplett daneben. Und dieses fitschhafte Wurstgefresse, der Begriff hat mir sehr, sehr gut getan, weil er so treffsicher ist als wie die letzte Patrone der Demokratie. Und das ist ja aber auch, wenn man in München da am Viktualienmarkt ist, da wirst du erschlagen von Würsten. Also das ist unglaublich, was sie da an einen Wurstfetisch betreiben. Es ist wahrscheinlich tiefenpsychologisch auch durchaus, möglicherweise hängt es auch mit dem Phallus, der Phallus-Symbolik zusammen. Also die Wurst haut die Leute völlig aus der, völlig, bringt die Leute von Sinnen. Und das fand ich
die
sehr...
Die Wurst.
Gegenstand des Jahres.
Ja, Gegenstand des Kulturversagen des Jahres. Ganz schnell kann ich ganz schnell sagen, dass Wolfram Weimer Kulturstaatsminister geworden
ist. Ja, das ist sehr, sehr treffend. Ja, sehr toll.
Haben wir noch? Monpology hat man nicht so richtig was gefunden.
Nee, haben wir nicht. Jetzt können, dürfen wir nicht sagen,
wobei,
was
wie Wolfram
wir dürfen
Weimar
nicht sagen,
da,
wir dürfen nicht sagen, was wir schon hatten.
Ja, ja, aber bei Monpology des Jahres, jetzt wo wir gerade über Wolfram Weimar gesprochen haben, das, was wir vor ein paar Folgen hatten, wie war das?
Handelsregisterfest
eintragen lassen und so. Das war schon sehr gut.
Ja, ist schon sehr, sehr
Hoffnung.
Gut.
Hoffnung. Dann kommen wir noch zum
Hoffnung
Schluss.
Müssen wir als Hoffnung genau, da machen wir jetzt als allerletztes. Hast du eine Hoffnung oder bist du hoffnungslos?
Das tut mir jetzt sehr leid. Also sagen wir mal so, ich habe persönlich die Hoffnung, es wird schon irgendwie gut gehen.
Oh mein Gott, das ist ja wirklich...
Also ich muss tatsächlich sagen, ohne da zu dramatisch klingen zu wollen, Europa steht am Scheideweg. Letzte Patrone für Europa. Nein, aber das ist, wenn du dir auch diese Sicherheitsstrategie anguckst, die die USA da jetzt veröffentlicht haben. Und ich weiß auch, wie gesagt, das habe ich ja hier schon mehrmals gesagt, aber ich weiß nicht, wie man bei den USA die Zahnpasta wieder in die Tube kriegen will. Ja. Also selbst wenn jetzt morgen Trump tot umfällt und auch J.D. Vance aus irgendeinem Grund tot umfällt, da sind ja noch genug Leute da, die deren Arbeit weiterführen. Und also da haben wir quasi eine Front. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes eine Front da mit Russland. Ich finde das auch immer so genial. Im russischen Fernsehen sind dann immer diese Kommentatoren, die ganze Zeit sagen, wir sind im Krieg mit Europa, wir sind im Krieg mit Deutschland. Deutschland und Europa muss irgendwie diszipliniert werden. Und dann, Putin wieder so eine Rede, wer sowas sagt, dass irgendwie Russland im Krieg mit Europa wäre oder so, das ist doch komplett lächerlich. Ihr seid ja alle irgendwie paranoid oder so, ja, also an die Politik gerichtet und das irgendwie, weiß ich nicht, diese Politikergeneration, aber es scheint anscheinend im Moment gar keine Politikergeneration hinzukriegen, dass mal einfach das als das zu sehen, was es ist, das einfach mal beim Wort nehmen und zu sagen, das könnte doch eine Bedrohung sein. Und wenn ich jetzt die nächsten 20, 30 Jahre extrapolieren muss und mal da ganz geschmeidig die Klimakatastrophe einfach ignoriere, ja, die da auch noch
wie
vollkommen
so viele
rein
tun, ja.
die da auch noch vollkommen reinbrezeln würde. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer hier der Stefan Rahmstorf da von diesem Potsdam Klimainstitut. Der redet ja immer so gerne über seinen Amok. Das ist irgendwie die Atlantic Something Something Current. Und dann weint er immer darüber rum, dass seine Forschung zu Amok, dass das niemanden interessieren würde. Und das ist tatsächlich ein Fall für Ayman Abdallah und das Galileo Mystery Team, warum Leute über etwas, das Amok heißt, nicht reden wollen. Gleichzeitig haben sie natürlich
recht.
Vielleicht
doch mal ein Buch
recht.
Über Framing kaufen.
Vielleicht sollte ich ihm ein Buch über Framing schicken. Diese Atlantikströmung, die also man gemeinhin auch unter dem Namen Golfstrom kennt, auch wenn der Golfstrom nur ein Teil davon ist. Aber das Ding, das das warme Wasser nach Europa bringt, nach allen Projektionen, hört das halt Mitte, Ende des Jahrhunderts auf zu funktionieren. So, und also ignorieren wir die Klimakatastrophe, ignorieren wir das Artensterben, ja, selbst wenn da die Hütte nicht brennen würde, brennt die Hütte an der Ostfront und jetzt auch noch an der Westfront.
Right.
Und wenn da Europa und Deutschland seine Schäfchen nicht beisammenkriegt, dann werden wir wieder sehr, sehr traurige Dinge erleben hier in Europa.
Ja, das ist eine vielschichtige Äußerung zur Hoffnung des Jahres. Ich finde, dass, was ich als Hoffnung des Jahres identifiziert habe, für mich und für andere, passt da ziemlich gut. Das Venn-Diagramm ist die Kulturtechnik des Tages jedenfalls, hat da eine erhebliche Schnittmenge. Ich habe die Hoffnung auf Wahrheitsverträglichkeit bei der Wählerinnenschaft. Was meine ich damit? Dass ich nicht der Einzige bin und dass du und ich und die Leute,
ja,
mit denen ich mich sonst unterhalte, nicht die Einzigen sind, die gerne als von politischen Entscheidern und Entscheiderinnen als Erwachsene behandelt werden möchten, sondern dass es da dann doch noch mehr gibt, die einfach nicht andauernd hören wollen, es gibt mehr für alle und Einschränkungen für keinen. Die nicht hören wollen, es ist alles gut, wenn nicht alles gut ist. Und die Leute auch dann wählen, wenn sie etwas Unangenehmes, aber Richtiges machen. Die Leute womöglich sogar dann wählen, wenn sie etwas machen, was ihnen selber unmittelbar kurzfristig einen möglichen Nachteil bringt, langfristig aber gut für alle ist. Dass es Leute gibt, die diese Wahrheiten vertragen können, dass es sehr Reiche, ja, gibt mit Nachkommen, die trotzdem sagen, ein bisschen mehr Erbschaftssteuer würde uns alle nicht völlig kaputt, ja, machen. Dass es Leute gibt, die sagen, hoch ja, Mensch, dann gucken wir doch mal, ob man nicht vielleicht doch etwa bestimmte Mobilitätsformen fördert und dafür andere Dinge nicht macht, dann gucken wir vielleicht doch auch mal Ehrlichkeit auch in die andere Richtung, dass man halt als aus dem konservativen Spektrum mal sagt, Kinder, sogenannte Totalverweigerer sind nicht das Problem beim Bürgergeld. Und diese Ehrlichkeit, darauf zielt natürlich immer meine Hoffnung, aber das wäre naiv. Spezifischere Hoffnung ist, dass diese Wahrheit doch verträglicher für die und gewünschter für die meisten Menschen ist, wünschenswerter für die meisten Menschen ist, als wir glauben. Das ist meine Hoffnung. Jetzt kriege ich von Christopher den Naivitätspreis des Jahres.
Was? Warum?
Weil das meine Hoffnung ist. Es bleibt sie aber.
Ja, das ist ja kein Problem. Das kann ja auch, danke, deine Hoffnung sein. Ich finde das ja gut, wenn andere Leute im Gegensatz zu mir noch eine Hoffnung haben. Also ich meine, ich habe natürlich auch eine Hoffnung, aber also das liegt bei mir persönlich aber auch daran, dass ich ja weiß, wie das so ist in der Politik und so, ja. Und ich halt auch weiß, wenn man möchte, dass was passiert, muss man dafür arbeiten. Und das sehe ich halt bei Friedrich Merz nicht, ne? Also, oh Wunder, sollte es sich doch als schwierig herausstellen, dass man jemanden ohne Ministerial-, Verwaltungs- oder sonst wie Regierungserfahrung zum Bundeskanzler gewählt hat. Ja, schwierig.
Wer wundert sich dann, ne? Das ist so ein bisschen
so komisch, dass er das gar nicht kann.
Es ist so ein bisschen, und, wir erinnern uns, ist noch gar nicht so lange her, als wir erwachsen wurden und feststellten, also so einfach ist es gar nicht, wie wir gesagt haben, ne? Wo als Kind so dachte, Gott, sind die blöd, die ganzen Erwachsenen, die gehen den ganzen Tag arbeiten, war so ein Quatsch.
Ja, 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 ja.
Jetzt reden die über Krankenversicherung oder Vergleichbares. Nein, nein. Also das ist alles. Ja, und da guckt man dann, ne? Kann man doch, und ist man doch nicht Universalpräsident, wenn man deutscher Bundeskanzler ist. Und durchentscheiden kann man schon mal gar nichts.
Ja, ja.
Was ist
ja,
eigentlich, ach so, ja. Übermorgen Konrad-Adenauer-Stiftung wird sich wieder zeigen,
ja, so,
ob,
das, ja
ob das so
ein
funktioniert,
neues...
wie der Fritz sich das ja. denkt, ne? Dass er das.
Ja, oder sagt. Auch nicht, ne?
Anyway, Hoffnung des Jahres. Mit der Hoffnung sollten wir enden.
Hör mir auf, ja, ja, muss ich das jetzt abbinden, ne?
Ja,
also,
binde mal
super.
Ab.
Ja, bind ich ab. Liebe HörerInnen, das war die 203. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 18.12.2025. 2023 hatten wir übrigens unseren Jahresrückblick auch am 18.12. aufgenommen, nur mal so als kleine Trivia. Lauer und Wehner. Ja, Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Jahresrückblicke und Venire contra factum proprium und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn ich glaube, dass wir uns wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr hören werden. Und dann, ja, bis ins neue Jahr.
Ein gutes Restjahr.
Ja.
Und ja, hear you next year.
Also dann, tschüss.
Adios, ciao.